Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Heute über die Rolle des Sports für die aktuelle Protestbewegung im Iran. Dazu hat das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund zusammen mit der Menschenrechtsorganisation Amnesty Deutschland eine Podiumsdiskussion ausgerichtet. Erst wurden dort am 24. April die Geschichten dreier Sportlerinnen und Sportler aus dem Iran erzählt. Etwa die des iranischen Fußballstars Ali Karimi, der in einer Videobotschaft aus dem Exil schilderte, wie er Morddrohungen nach seiner Solidarisierung mit der Protestbewegung bekam. Im zweiten Teil des Abends diskutierten Gäste auf dem Podium die Frage, was können Akteure aus dem Sport tun, um die Menschen im Iran zu unterstützen? Wir übertragen eine gekürzte Fassung der anschließenden Gesprächsrunde mit Katja Müller-Fahlbusch von Amnesty International, dem Berater Reza Faseli, der unter anderem Fußballer wie Ali Karimi betreut, und der politischen Aktivistin Mariam Klaren, Tochter der im Iran inhaftierten Deutsch-Iranerin Nahid Teghavi. Die Fragen stellt Deutschlandfunk-Moderatorin Marina Schweizer.
Frau Müller-Fahlbusch, Sie sind ja die Vertreterin der Menschenrechtsorganisation und haben den Blick eben auf ganz viele Menschen. Das sind ja natürlich nicht nur prominente Menschen, denen das Regime das Leben schwer macht, die inhaftiert werden. Ist das Besondere an Sportlerinnen und Sportlern die Strahlkraft und die Bühne, die sie haben?
Ja, sicherlich ist es besonders sozusagen, dass Sportler und Sportlerinnen in der Öffentlichkeit gesehen werden und auch sozusagen Identifikationsfiguren sind, Vorbilder sind. Und gleichzeitig ist es aber auch, dass iranische Sportlerinnen und Sportlerinnen genau das erleben und erleiden, was Millionen Menschen im Iran erleben und erleiden. Wir wissen von Sportlern, die sich kritisch gegenüber der Regierung, dem System geäußert haben, die dafür hingerichtet wurden, wie Navid Afkari. Wir wissen von Sportlerinnen wie Elnaz Rekabi, die, weil sie ohne den verpflichtenden Hijab aufgetreten ist, sozusagen jetzt mittlerweile unter Hausarrest steht. Also die Strafen, die Sanktionen, diese drakonischen Strafen von willkürlicher Verhaftung über Folter, sozusagen die ganze Bandbreite, das, was Sportler und Sportler im Iran erleiden, das erleiden eben auch die Menschen im Iran. Und natürlich ist das sozusagen auch ein sehr bitterer Teil sozusagen der Identifikation natürlich.
Navid Afkari ist der Ringer, der keinen fairen Prozess bekommen hat und dann hingerichtet wurde. Elnaz Rekabi, Kletterin, die ebenso aufgetreten ist, jetzt erst im vergangenen Jahr. Und da erinnern sich sicherlich viele auch noch daran, was sie für Statements abgegeben hat, dann teilweise, als sie zurück war im Iran. Und dann schon auch von Kennerinnen gesagt wurde, dass das schon deutlich unter Druck geschehen sein muss. Frau Klaren, wie erhalten Sie denn verlässliche Informationen über die Menschen, die vor Ort inhaftiert sind oder Menschen, die unter Hausarrest wohl stehen, wie Elnaz Rekabi?
Ja, zum einen gibt es sehr gut funktionierende Netzwerke, wie zum Beispiel Herona Hengov für die kurdische Region, 1500 Tassir ist mittlerweile eine sehr verlässliche Quelle. Das sind Netzwerke, die in den Kontakt mit den Familien stehen, die aber auch Kontakte ins Gefängnis haben und dafür sorgen, salopp gesagt, dass die Information, dass jemand festgenommen worden ist, nach außen drängt, dass man mindestens einen Namen und ein Bild hat. Dadurch, dass meine Mutter selber inhaftiert ist und im berüchtigten Evin-Gefängnis ist, habe ich selber natürlich einen sehr guten Draht oder leider einen sehr guten Draht ins Evin-Gefängnis. Das heißt, man verschafft sich so einen Überblick und erfährt dann, und das war natürlich extrem nach dem Ausbruch der Revolution und nach dem Tod von Jina Mahsa Amini letztes Jahr, als binnen, ich glaube, 8 Wochen 17.000 neue politische Gefangene im Iran inhaftiert worden sind und die Dunkelziffer wahrscheinlich noch viel größer ist und diese dann erstmal in den Isolationszellen verschwunden sind.
Der Kontakt ist ja tatsächlich auch nicht immer leicht, hört man auch immer wieder in Medien von Menschen aus der eigenen Familie, die inhaftiert sind, die ganz selten nur mit ihren Familienmitgliedern sprechen können. Warum hatten Sie die Idee, dass politische Patenschaften etwas bringen könnten in diesem Fall? Man könnte ja auch am Anfang erst mal denken, ach, das ist dann vielleicht so ein bisschen Symbolpolitik. Da haben PolitikerInnen die Chance, sich jetzt irgendwie hinzustellen und damit zu dekorieren, dass sie irgendwie was Nettes sagen können. Warum hatten Sie den Glauben, dass das was bringen kann?
Ich würde gerne einfach mit dem Zitat aus einem Song von Too Much Solehi, Rapper und selber seit dem 30. Oktober 2022 inhaftiert und seitdem in Isolationshaft. Er sagt in einem seiner Songs, Verbrechen sind im toten Winkel unsichtbar. Und aus meiner eigenen Erfahrung als Familienmitglied eines politischen Gefangenen, als meine Mutter im Oktober 2020 festgenommen worden ist, wurde mir hier und da empfohlen, nicht an die Öffentlichkeit zu gehen und auf stille Diplomatie zu hoffen. Ich bin aber 6 Tage nach der Inhaftierung meiner Mutter an die Öffentlichkeit gegangen und habe eine breit angelegte Kampagne gestartet und habe relativ schnell festgestellt, dass diese Öffentlichkeit sie schützen kann. Das heißt nicht, dass eine Person sofort freikommt. Das heißt aber, dass sie bessere Haftbedingungen bekommt, Kontakt zur Familie hat, mit einem unabhängigen Anwalt vor Gericht gehen kann. Das Justizsystem im Iran ist eine Farce. Es gibt keine Rechtsstaatlichkeit. Und in meiner eigenen Erfahrung habe ich gesehen, dass Öffentlichkeit hilft. Und nachdem wir gesehen haben, dass so viele neue politische Gefangene geschaffen worden sind im fünfstelligen Bereich, habe ich gemeinsam mit anderen Aktivistinnen überlegt, wie können wir denen den größtmöglichen Schutz bieten. Wir kennen teilweise nur die Namen und haben noch nicht mal ein Foto. Und da kam die Idee auf, ich muss dazu sagen, das politische Patenschaftsprogramm machen auch andere NGOs auf weltweiter Ebene. Und wir haben dann die Idee gehabt, wirklich guerillaartig wie ein Start-up MandatsträgerInnen in Deutschland zu akquirieren und sie dazu zu bekommen, dass sie politische Patenschaften für die Inhaftierten übernehmen und nicht nur ihr politisches Gewicht dafür nutzen. Das Gewicht wiegt schwer, aber auch im Prinzip sowas, was ich für meine Mutter war, das Sprachrohr, mussten sie dann für diesen Gefangenen werden. Und so ist das die ganze Idee entstanden und wir haben losgelegt.
Frau Müller-Fallbusch, Sie haben jetzt gerade Navid Afkari Sie haben den Fall Navid Afkari angesprochen. Frau Klaren kennt ihn auch. Das war ein Fall, bei dem, glaube ich, im Nachhinein viele sagen würden, da ist vielleicht etwas spät Öffentlichkeit geschaffen worden. Also wie stark sehen Sie den Hebel bei Amnesty, diesen Hebel Öffentlichkeit schaffen?
Im Fall von Iran ist der Hebel Öffentlichkeit zentral. Das ist genau das, was Mariam gerade geschildert hat, sozusagen die Geschichten bekannt macht, die Namen bekannt machen. Das ist zum ersten Mal, dass wir das jetzt gerade erleben, dass das sozusagen jenseits der iranischen Community, jenseits der iranischen Diaspora, dass Geschichten bekannt sind, dass Namen bekannt sind. Wir wissen heute auch jenseits der iranischen Diaspora, wer war Mohsen Shekari? Wir wissen, wer war Kian Pirfalak? Wir kennen diese Namen und das ist so besonders. Das sollte es nicht sein, es ist aber so besonders. Und sehr, sehr viele Iraner und Iranerinnen sagen, sie fühlen sich zum ersten Mal auch in unserer Gesellschaft nicht allein mit ihrer Erfahrung, weil sie gesehen werden. Weil sie gesehen werden mit dem, was an Menschenrechtsverletzungen in diesem Land passiert, in diesem System passiert, und zwar seit Jahrzehnten. Also dieser Hebel der Öffentlichkeit ist nicht zu unterschätzen und der Aufmerksamkeit ist nicht zu unterschätzen. Weil es eben auch Ziel ist, sozusagen diese Unsichtbarkeit zu schaffen, Schweigen zu schaffen. Das ist das System der Islamischen Republik Iran. Und dagegen zu halten. Das ist zentral und das sollten wir nicht unterschätzen. Und wir sprechen immer sehr, sehr viel von Solidarität und ich finde, Solidarität ist da auch sehr wichtig. Ich finde, ein weiterer Punkt ist sehr, sehr wichtig. Die Menschen im Iran sollten durch unsere Aufmerksamkeit, finde ich, nicht nur Solidarität bekommen, sondern auch den Respekt, den sie dafür verdienen, was sie tun, und zwar seit Monaten tun, indem sie jeden Tag auf die Straße gehen, indem sie das Kopftuch ablegen, indem Männer mittlerweile den Hijab tragen, eine sehr witzige Form des Protestes, indem regierungskritische Graffitis gesprüht werden, indem sozusagen ziviler Ungehorsam sich in aller Breite sozusagen Bahn bricht. Dafür verdienen diese Menschen Respekt, weil sie stehen für die Rechte ein, für die wir auch hier einstehen, für Menschenrechte, die ich habe, genauso wie jemand im Iran hat. Und das sozusagen verdient Respekt und das verdient Aufmerksamkeit und das sind wir uns, glaube ich, allen schuldig.
Herr Faseli, Sie sind ja Berater von vielen Menschen, die genau diese Aufmerksamkeit haben, weil sie Kulturschaffende sind, weil sie Sportler sind, Fußballer, die wahnsinnig viele Follower haben in sozialen Netzwerken. Hat sich da Ihre Rolle auch nach und nach verändert als Berater? Also ich meine, Sie haben ja auch diesen Prozess bei Ali Karimi mitbegleitet, als er dann auch ins Ausland gegangen ist. Ist das etwas, was Sie auch forcieren, dass man sagen kann, schafft diese Aufmerksamkeit, schaut nicht weg, auch wenn ihr vielleicht gar nicht gebürtig was mit dem Iran zu tun habt.
Ja, das ist wünschenswert und das passiert auch momentan überall auf der Welt, finde ich. Und Sie haben den Punkt gesagt, da an der Stelle muss ich etwas loswerden. Also all diese Sportler, die heute hier im Raum sind, inklusive Ali Karimi, meine Person. Also wir gehören zu gar keiner politischen Partei. Wir sind nicht in einer politischen Organisation wie wahrscheinlich über 90% der Bevölkerung im Iran. Aber es geht jetzt nicht mehr um die Politik. Es geht um die Menschlichkeit. Es geht um die Werte. Diese Menschen sehen sich in der Verantwortung, auch ein Zeichen zu setzen. Und da muss ich auch zugeben, dass es auch von denen das erwartet wird. Wenn jemand sich jetzt in der aktuellen Situation nicht äußert, der verhält sich politisch. Und in dem Sinne ist es so, dass meine Rolle dieselbe geblieben ist. Also das sind meistens Jugendfreunde von mir, deren Karrieren ich mitplanen dürfte. Und auf einmal sind sie in so einer Lebenssituation, wo sie Morddrohungen bekommen und dann endet sich das Ganze schlagartig. Und dann geht es darum, was macht man? Und da stehe ich natürlich meinen Freunden zur Seite. Allerdings ist es so, dass es im Iran, wenn man auf einmal eine andere Meinung vertritt als die Regierung oder das Regime, als Regierung kann man sie ja nicht bezeichnen, dann wird man direkt als Feind tituliert. Deshalb würde ich jetzt heute sagen, dass wahrscheinlich 99% der Bevölkerung Feinde sind und 1% ist es, die jetzt an der Macht ist. Und dementsprechend hoffe ich sehr stark und bin auch sehr dankbar wiederum für diese Veranstaltung, für das Publikum, für alle, die sich für diese Grundrechte einsetzen, weil salopp ausgedrückt, es geht wirklich nur um das normale Leben, dass die Menschen einmal in Ruhe atmen können. Und das Gefühl haben wir als Iraner weder im Iran noch außerhalb des Irans leider.
Frau Klaren, Sie haben schon gemerkt, dass ich Sie jetzt anspreche. Würden Sie sich auch politische oder sportliche Paten wünschen? Hätte das dieselbe Wirkung, wenn es Sportler machen würden, wenn Sie Ihre Öffentlichkeit nutzen in dem Falle? Oder geht es dann doch auch noch um die Kanäle der Diplomatie, die Politikerinnen und Politiker mitbringen meistens?
Sowohl als auch. Ich glaube, wir haben im Laufe des Abends festgestellt, dass der Sport im Iran politisch ist. Wahid hat uns eben eindringlich erzählt, dass er nicht seinen Traum, eine Medaille zu gewinnen, nachgehen konnte, weil er ihm nicht erlaubt war, gegen Israel anzutreten. Und. Die Beispiele sind endlos. Von daher, Sport ist im Iran politisch, wie übrigens für alle Berufsgruppen. Also es sind zum einen SportlerInnen, die Verfolgung ausgesetzt sind. Es sind AnwältInnen, es sind JournalistInnen, es sind Lehrer. Es ist jeder, wie richtig gesagt worden ist, wahrscheinlich 99% der Bevölkerung, die in irgendeiner Form als Feind dastehen. Aber Sport ist etwas, was sehr auf internationalem Niveau Menschen miteinander verbindet. Ich glaube, wir kennen alle das Gefühl, wenn eine Fußball-WM, leider bei der letzten nicht mehr so, aber sonst immer eine Fußball-WM ansteht oder der Satz, der da oben, ich gucke gerade drauf, ein Tag ohne Fußball ist ein verlorener Tag. Ich glaube, viele können sich mit diesem Satz identifizieren und ich glaube, deswegen ist es besonders wichtig und es ist auch eine Verpflichtung, die da SportlerInnen haben, zu sagen, okay, ich nutze meine Reichweite, ich nutze meine Stimme, indem ich sie einsetze für meine Kollegen im Iran, die nicht ihre Stimme vielleicht alle so nutzen können, wie es ein Ali Karimi, der jetzt im Ausland ist, kann oder ein Ali Doi oder etc., die das in irgendeiner Form zeigen. Von daher auf jeden Fall. Wir sind jetzt auch im Patenschaftsprogramm so, dass wir genau sowas jetzt als nächsten Schritt angehen, dass wir zum einen die Mandatsträger der Politik haben, aber auch Sportler, Künstler, Gewerkschaften, Anwaltskammern, alle, die irgendwie eine Berufsgruppe vertreten, die im Iran verfolgt ist, auch integrieren und uns erhoffen, natürlich bei Sportlern ist die Reichweite und die Aufmerksamkeit eine ganz andere. Und ich würde es mir sehr wünschen, dass wir mehr dieser Sichtbarkeiten haben, wie wir sie auch zu Anfang der revolutionären Bewegung, ich erinnere mich noch, im BVB-Stadion war ein Riesenbanner, Live Freedom, dass das natürlich Dinge sind, die unfassbar viel Visibility mit sich bringen. Diese Bilder kommen im Iran an, diese Bilder geben unfassbar viel Kraft, unfassbar viel Mut und Katja hat es eben zu Recht gesagt, sage, sie verdienen unseren Respekt, weil wir sitzen hier in Dortmund und dürfen darüber sprechen. Und im Iran, in Ekbatan, in Kurdistan, in Belutschistan sind vielleicht jetzt gerade die Menschen auf den Straßen und müssen damit rechnen, dass sie für ihre Grundrechte, für den Wunsch nach einem ruhigen Leben sterben müssen.
Wir wissen ja, dass auch diese Botschaften aus dem Sport heraus, aus dem Iran heraus noch gesendet werden von Menschen, auch wenn sie natürlich sehr eingeschränkt sind mittlerweile. Frage in die Runde, gibt es so etwas, was wahrnehmbar ist beim Regime auch als Linie, dass es einen Wunsch nach einem Exodus gibt von diesen kritischen Sportlern, sportlichen Stimmen im Iran? Ich frage jetzt mal Herrn Faseli, der zuckt.
Ist sehr offensichtlich. Also ich würde es anders erzählen. Ich glaube erstmal, dass diese Bewegung andere Formen eingeschlagen hat. Die Bewegung ist sehr kreativ und die war durch die jüngere Generation ins Leben gerufen, die sehr mutig ist, die sehr belesen ist, die weltoffen ist. Also bitte alle anderen nicht falsch verstehen, dass die ältere Generation nicht so denkt. Aber sie sind einfach mutig. Und das Regime möchte, dass gerade zum Beispiel diese Veranstaltung hier nicht stattfindet. Das Regime möchte, dass die Stimme von diesen Menschen nicht gehört werden. Wir haben jetzt gerade die Geschichte von Wahid gehört. Also er hat es ja auch nochmal gesagt, es geht nicht nur um diese Medaille, sondern um diese 2 Jahre, die er sich Tag und Nacht die Mühe gegeben hat, hart gearbeitet hat, auf sehr vielen Sachen verzichten müsste, um an diese Stelle zu kommen, und so einfach wird sein Traum dann mit Füßen getreten. Mir geht es auch um die jungen Menschen, um die Schülerinnen, um die Schüler und die ganz normale Arbeiter, die wirklich in so einer Wirtschaftskrise zurzeit leben und ums nackte Überleben halt kämpfen. Und ich glaube, dass all die Sportler, all die Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, tragen gerade eine Verantwortung, um ihre Stimme kundzutun. Man kann einfach nicht wegschauen. Ich würde die Bewegung wirklich als Bewegung der Liebe und Zivilisation gegen Barbarei nennen. Und ich bin sehr sicher, dass am Ende die Liebe gewinnen wird. Und warum ich es als Liebe bezeichne, ist es so, weil all die Leute, die protestieren, ihre einzige Waffe ist die Social Media oder ihre Mobiltelefone, wo sie auch nicht teilweise vielleicht eine Stunde am Tag mit der Welt verbunden sind. Und auf der anderen Seite, was sie für eine Härte von der anderen Seite bekommen, das kann man ja kaum beschreiben. Und als letztes, da sind sehr viele Jugendliche bewusst ins Auge geschossen worden. Und wenn ich sehe, dass sie sich in sozialen Medien irgendwie versammeln und ein Foto mit einem Lächeln an die Welt schicken, das ist für mich die größte Botschaft, was ich je gesehen habe.
Frau Müller-Fallbusch, im Sport, das haben wir in den letzten Jahren jetzt wirklich beobachten können, wird auch sehr stark das Thema Propaganda diskutiert. Also ein Regime, das so auftritt wie das iranische, kann den Sport eben auch nutzen als Propagandaplattform nach innen und nach außen. Welche Verantwortung sehen Sie da beim Sport, das zu unterbinden?
Also es ist in der Tat ja so, dass wir gesehen haben, dass der Sport vom System der Islamischen Republik Iran in den letzten Jahren verstärkt genutzt wurde als Instrument, gezielt aufgebaut wurde, sozusagen Sport als Aushängeschild ja auch in die Welt zu tragen. Und ich glaube, spätestens seit der Bewegung, seit dem September letzten Jahres, ist, glaube ich, allen klar, dass diese Erzählung sozusagen nach innen nicht mehr funktioniert. Sie hat auch vorher schon nicht funktioniert, aber spätestens seitdem ist uns das, glaube ich, allen klar. Die Frage ist, wie weit funktioniert diese Erzählung, und wir sprechen ja auch von Sportswashing, wie weit erzählt das nach, funktioniert das nach außen? Und das ist schon eine wichtige Frage, sozusagen, welchen Ansatz findet man da, wie geht man damit um? Ich glaube, das Einfachste und klar zu benennende ist, dass natürlich Sportverbände in der Pflicht sind, Missstände zu benennen, Dinge zu benennen, wie sie sind. Und die Menschenrechtsverletzungen in der Islamischen Republik Iran sind so fundamental, sie sind so systematisch, sie funktionieren oder passieren seit Jahrzehnten, dass kein Sportverband dieser Welt sagen kann, er wüsste davon nichts. Das heißt, diese Dinge gehören benannt, sie gehören öffentlich benannt. Wir haben von der Frage der Aufmerksamkeit schon gesprochen. Und es gehört eben auch dazu, das ist sozusagen aus meiner Sicht tatsächlich die Minimalanforderung, dann auch, wenn sozusagen Dinge passieren, die nicht auch mit dem Kodex oder auch mit Regeln des Sports vereinbar sind, dagegen sich auszusprechen. Wir erinnern uns alle noch an die Weltmeisterschaft in Katar. Wir haben uns hier auch dazu getroffen und darüber gesprochen. Und wir haben, glaube ich, alle noch die Bilder vor Augen, wie Iranerinnen und Iraner in Doha, in Katar, sowohl im Stadion als auch vor dem Stadion drangsaliert wurden, schikaniert wurden, wie sie Gewalt erlebt haben. Einfach nur, weil sie sich für Frau, Leben, Freiheit eingesetzt haben. Und das hat nichts damit zu tun, dass der Sport sagt, er ist unpolitisch im Sinne von parteiunpolitisch, sondern diese Menschen, die Iranerinnen und Iraner, die ja in Katar protestiert haben für Frau, Leben, Freiheit, für Menschenrechte im Iran, die haben ja keine parteipolitische Veranstaltung da betrieben, sondern die haben sich für Menschenrechte eingesetzt. Und dieser Einsatz für Menschenrechte steht über der Politik. Dass die FIFA beispielsweise sich dazu nie geäußert hat, ist nicht akzeptabel. Und das ist tatsächlich das Minimum, was man erwarten kann. Über Fragen des Ausschlusses zu sprechen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da sozusagen kommt tatsächlich Sportrecht auch zum Tragen. Verzeihen Sie mir, ich arbeite für eine Menschenrechtsorganisation, ich bin keine Expertin im Sportrecht. Aber man muss schon sagen, dass zum Beispiel der iranische Fußballverband ja auch 2006, wenn ich das richtig recherchiert habe, schon mal ausgeschlossen wurde, weil man nämlich festgestellt hat, dass der iranische Fußballverband nicht frei ist sozusagen von staatlicher Intervention, um es mal milde zu formulieren. Und in einer Situation, von der wir wissen, ist, dass es im Iran keine unabhängigen Parteien gibt, keine unabhängigen Medien, keine unabhängigen Gewerkschaften, keine unabhängige Zivilgesellschaft, keine unabhängige Institution, welcher Form auch immer, ich formuliere es jetzt mal sehr vorsichtig, dann könnte man doch zumindest mal begründet prüfen, ob denn beispielsweise der iranische Fußballverband wirklich unabhängig ist von staatlicher Intervention. So, ich habe das jetzt sehr vorsichtig formuliert, weil das muss ich. Aber natürlich, es gibt Handhabe, es gibt eine Handhabe. Die Tatsache, dass Frauen im Iran nicht in Stadien dürfen, ist nicht damit vereinbar, dass die FIFA oder das IOC sagt, es darf keine Diskriminierung auf Grundlage von Geschlecht geben. Natürlich gibt es eine Handhabe zu prüfen und Schritte sozusagen zu erwägen. Und das Minimum, was Konsens sein müsste, ist, die Missstände, die Verbrechen, die begangen werden, zu benennen als solche, was sie sind.
Frau Klaren, bei welchen Verbänden, also denken Sie zum Beispiel, dass deutsche Fußballverbände, Judoverbände, auch Olympisches Komitee, dass auch deutsche Verbände da Druck machen sollten, auch da sich hinstellen sollten und sagen sollten, wir wollen, dass das geprüft wird, weil das ist auch unser Sportfeld? Oder ist das, geht es dann zu weit, weil dann praktisch im Sport diese Themen verhandelt werden?
Ich finde das absolut richtig, wenn diese Verbände sich entsprechend einmischen. Wie ich anfangs schon sagte, ist der Sport politisch im Iran und das ist das Mindeste, was die KollegInnen hier tun können, sich äußern, Solidarität zeigen, sei es durch symbolische Akte, sei es aber auch durch Teilnahme an Protestkundgebungen, sei es durch Briefverkehr. Es spricht überhaupt nichts dagegen, dass zum Beispiel an den iranischen Sportminister ein Brief geschrieben wird. Natürlich ist er Teil des Systems und das geht hier rein und da raus. Aber in unserem Patenschaftsprogramm ist das Briefeschreiben an den Botschafter eins der Haupt-Key-Sachen, die als erstes gemacht werden müssen. Und uns ist klar, dass daraufhin nicht die Islamische Republik Iran stürzen wird, leider. Aber allein schon 400 Briefe zu bekommen von deutschen Mandatsträgern, von deutschen Verbänden, von deutschen Anwälten. Wir arbeiten mit dem Ärzteverbund auch zusammen, wegen den inhaftierten Ärzten im Iran. All das führt ja dazu, dass in irgendeiner Form Druck entsteht und dass sie merken, okay, all eyes on us.
Wir hatten jetzt gerade schon den Gedanken gefasst zu dieser Ausschlussfrage, die ja trotzdem einfach im Raum steht. Ja? Und man fragt sich zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, die iranische Fußballnationalmannschaft wäre am Ende nicht dabei gewesen bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar, dann wäre auch nicht über sie und die Aktionen, wie eindeutig sie dann am Ende waren oder nicht, gesprochen worden. Dann wäre dieses Thema, wir sprechen ja die ganze Zeit über den Hebel Öffentlichkeit, ja gar nicht aufgekommen. Also ist dieser Ausschluss wirklich so ein guter Hebel oder muss es irgendwas dazwischen geben? Funktionäre ausschließen, hilft das wirklich irgendjemandem?
Also ist der Ausschluss zielführend? Da würde ich sagen, eher nein.
Der Mannschaft?
Ja, also aber Funktionäre, ja, sperren definitiv, weil die meisten entweder aus der Politik oder aus dem Geheimdienst sind. Was ich mir aber wünschen würde, man muss ja nach Lösungsansätzen suchen. Wir reden seit Jahrzehnten, dass die Frauen im Iran nicht ins Stadion dürfen. Und wenn man vor 45 Jahren zurückblickt in den Iran, da war ja alles anders. Also bei einer kleinen Diskussionsrunde mit meiner Freundin Jasmin vor Jahren an ihrem Geburtstag in Düsseldorf habe ich mitbekommen, nebenbei, dass Iran vor Schweiz die Frauenwahlrecht eigentlich hatte. Also das heißt, das ist ja nicht alles so ungewohnt. Das ist von heute auf morgen alles durch dieses Regime geändert worden. Und jetzt ist es die Frage, was kann man machen? Also ich glaube, anstatt an so einen Ausschluss zu denken, wäre es viel besser, dass man mit internationalen Aufsicht solche Veranstaltungen mitbegleitet, aber sehr seriös mitbegleitet. Das heißt, dass man wirklich sagt, entweder nimmt Iran an gar keinen Turnier mehr teil oder da geht ein Komitee in den Iran und sieht zu, dass die Frauen, die wirklich ins Stadion wollen, ins Stadion können. Das wird viel, viel besser sein, den Menschen helfen, deren Bewegung, und das würde ich als eine kreative Lösung finden, anstatt dass man komplett ausgeschlossen wird wie im Judo, weil man danach gar nichts mehr hört. Und die Leidtragenden sind wiederum leider die Sportler, die ihren Traum nicht ausleben können. Und ich glaube, das ist möglich. An der Stelle möchte ich mich nochmal bei dem Deutschen Fußballverband bedanken, auch im Namen des iranischen Volkes, weil immer wieder, wenn irgendwelche gesellschaftliche Probleme oder auch vor Jahren Erdbeben im Iran war, da war die deutsche Nationalmannschaft die erste Mannschaft, die sich bereit erklärt hat, zu einem Freundschaftsspiel ins Land zu reisen. Und ich glaube, diese Bühne muss man beibehalten, aber in direkten Kommunikation mit den Sportlern selbst, weil auf die Funktionäre ist kein Verlass, weil ich kenne keinen einzigen Funktionäre, wo er jetzt nicht in den Reihen vom Regime ist.
Das war das Sportgespräch. Heute mit der Übertragung einer Podiumsdiskussion zur Rolle des Sports bei der Protestbewegung im Iran. Eine Veranstaltung im Deutschen Fußballmuseum. Die Fragen stellte DLF-Moderatorin Marina Schweizer.